Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Renaissance eines Baustoffs. Mit Holz kommt wieder Seele ins Heim. Ein Feature von Sebastian M. Krämer.
Mein Vater, der hat immer gesagt, Holz spricht, bevor es bricht.
Bei uns ist Holz immer noch so mit seinem Nimbus von, das hält nicht lange. Und das muss man auf jeden Fall irgendwann mal anstreichen mit irgendwelchen giftigen Stoffen. Und das stimmt natürlich nicht.
Es war eine Gruppe von jungen Akademikern, das war auch teilweise auch Autodidakten, die haben einfach so ein bisschen gegen das normale Betonbauen in der Nachkriegszeit eigentlich ein bisschen aufgestanden sind und andere Werte hineingebracht haben, den Holzbau, das sparsame Bauen.
Holz arbeitet, also ist es ja alles immer irgendwie so ein bisschen in Bewegung. Die Welt dreht sich ja auch immer weiter und das ist schön, davon lasse ich mich gern treiben.
Ja. Fabienne Santers steht in der Graf-Burchardt-Halle in Frickingen am Bodensee. Die Mehrzweckhalle wurde 1984 erbaut, fast komplett aus Holz.
Also interessanterweise, ich war hier selber auf der Schule als Kind und habe dann diese neue Halle miterlebt. Und das war gigantisch, einfach diese Atmosphäre.
Heute ist Santas Grundschullehrerin und schätzt die Atmosphäre noch immer.
Man merkt einfach, dass die Turnhalle eine Seele hat und das richtig lebt. Und die Kinder sich unendlich wohlfühlen, obwohl es alt ist.
Große Fensterflächen sorgen für viel Licht. Das tief heruntergezogene rote Satteldach erinnert eher an einen Schwarzwälder Bauernhof als an eine Mehrzweckhalle.
Man kann schon sagen, nach über 30 Jahren hat die Halle ihren Charme behalten, so wie sie damals fertiggestellt worden ist. Was die Halle ganz besonders auszeichnet, ist ihre hervorragende Akustik. Viermal im Jahr kommt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz und hält hier Konzerte ab.
Die Konzerte sind jedes Mal ausverkauft, tragen sich wirtschaftlich selbst. Bürgermeister Jürgen Stuckle steht mitten in der Halle. Sie wirkt wie neu. Die Holzpaneele wurden erst abgeschliffen.
Von den Unterhaltungskosten können wir natürlich sagen, dass wir bis auf die 2-Meter-Linie, die Sie hier ja sehen, bisher noch keine Investitionskosten oder Sanierungskosten in der Halle hatten. Der Aufwand in diesen 30 Jahren für diese Investition lag bei ca. 40.000 Euro.
Kosten sollte die Halle rund 4,3 Millionen D-Mark. Tatsächlich aber war sie billiger. Rund 900.000 Mark weniger als veranschlagt musste die Gemeinde am Ende ausgeben.
Wir sind von 300 D-Mark pro Kubikmeter auf 225 D-Mark runtergekommen, dann schließlich in der Abrechnung. Und der Gemeinderat war dann anschließend natürlich dem Holzbau aufgeschlossen, stand er gegenüber.
Vorteilhaft für Frickingen ist dabei, der Gemeinde gehören 200 Hektar Wald selbst. Auch deshalb hat der Ort viel Erfahrung beim gewerblichen Bauen mit Holz, was in Deutschland die Ausnahme ist. Die meisten Gebäude entstehen immer noch aus Beton. Doch in Frickingen war die Holzmehrzweckhalle in den 1980er Jahren nur der Anfang. Das neue Rathaus, der Bauhof, das Gerätehaus der Feuerwehr – alles Holzbauten, die der Architekt Manfred Fretscher verantwortet hat. Er beschäftigt sich seit den späten 1960er Jahren mit dem nachwachsenden Baumaterial, das er auch bei einer Halle im Nachbarort Ilmensee eingesetzt hat.
Ilmensee war dann also wirklich extrem günstig, günstiger wie der Beton.
Es gab keine aufwendigen Fassadenverkleidungen. Die Hallenkonstruktion des sogenannten Holzständerbaus blieb sichtbar. Es ist eine moderne Variante des Fachwerkbaus. Die Fenstergläser wurden rahmenlos direkt in das Holzfachwerk eingelassen.
Und nun, nach fast 40 Jahren, muss ich feststellen, dass noch nirgends bei keiner Halle, die ich so gebaut habe, obwohl das damals gegen die DIN-Normen verstoßen hat, jemals eine Scheibe blind wurde. Während in Metallkonstruktionen im Grunde genommen dann Milchglas drin ist, weil alle blind sind.
Für die Frickinger Halle hat Manfred Fetscher ein Raumtragwerk aus vielen kurzen Holzbalken konstruiert. Sie greifen als Streben ineinander und tragen so das Dach des Gebäudes. Die Konstruktion hat nicht nur Geld gespart, sondern auch die Akustik der Halle verbessert.
Weil der Schall sich hier in der Halle sehr gut ausbreiten kann und aber durch diese Diagonale und die vielen kleinen Hölzer gut gemischt wird. Also die Diffusion ist mindestens so wichtig wie die Reduzierung des Nachhalls. Dass man ein volles Klangbild kriegt und keine Schallhäufungen hat. Und das hat man hier nicht.
Eine gute Akustik ist in einer Mehrzweckhalle wichtig, das leuchtet ein. Doch auch die neueren Holzbauten in Frickingen lassen aufhorchen, bei denen ein guter Raumklang nicht wichtig erscheint. Etwa im Gerätehaus der Feuerwehr.
Und jetzt kann vielleicht der Herr Barth mal so einen LKW starten, dann hören wir, wie das klingt.
Einmal Gas geben.
Ja, ja.
Mir war es einfach wichtig, dass man sich trotzdem noch verständigen kann, dass man Sprache noch versteht, dass noch der Kommandant noch kommandieren kann, Kommando geben, wo gelöscht werden muss.
Die Lamellen in den riesigen Dachträgerplatten verstreuen die tiefen Frequenzen. Die Dachträger ruhen auf einer Holzständerkonstruktion, sind stabilisiert durch einen Betonbau in der Mitte. Dort sind die Leitstellen von Feuerwehr und Rotem Kreuz untergebracht. Aus Sicherheitsgründen ist dafür die Brandschutzklasse F90 vorgeschrieben. Die Wände müssen einem Feuer mindestens 90 Minuten lang standhalten. Mit Beton lässt sich das einfacher machen als mit Holz, weshalb Architekt Fetscher beide Baustoffe kombiniert hat.
Was sinnvoll ist, in Holz machen, aber wenn jetzt mal irgendwo der Beton die günstigere Konstruktionsart ist, dann nehme ich die für den Bereich. Also, es muss nicht immer alles Holz sein. Das muss sinnvoll sein. Das Holz vergewaltigen, das bringt gar nichts.
Trotzdem, ein Feuerwehrgerätehaus aus Holz? Der Leiter des Bauhofs und Feuerwehrmann Martin Barth sieht das entspannt.
Also ich denke, so ein Gerätehaus brennt nicht früher oder später oder leichter oder schwerer wie ein normales Haus. Von unserer Seite, von der Feuerwehr aus, ist uns eine Holzkonstruktion lieber wie eine Metallkonstruktion, weil ein Metallträger, sobald der anfängt glühen, ausglüht, der bricht halt.
Denn im Gegensatz zu Stahl und Beton warnt Holz akustisch vor.
Mein Vater, der hat immer gesagt, Holz spricht, bevor es bricht.
Seit 2021 führt Jörg Schafitzel einen Holzbaubetrieb in Schwäbisch Hall. Der Familienbetrieb besteht seit über 100 Jahren und hat sich auf sogenanntes Brettschichtholz spezialisiert. Das sind verleimte Bretter, die große statische Beanspruchungen aushalten und hohe Lasten tragen können. Der Baustoff lässt sich für riesige Hallen ebenso verwenden wie für Autobahnbrücken. Und auch hier, so sagt Schafitzel, drohe nicht die Gefahr, dass die Bauwerke unkontrolliert in Flammen aufgehen.
Holz verkohlt, muss man sagen, also speziell jetzt auch das Brettschichtholz. Das bildet eine Patina, eine Schicht außenrum, wenn es brennt bzw. verkohlt. Und dadurch schützt es sich eigentlich selber, weil kein Sauerstoff mehr rankommt. Also ich habe im Brettschichtholzbereich immer F30 bzw. R30 von Natur aus. Also das heißt, das Bauteil bewahrt seine Eigenschaft mindestens 30 Minuten lang.
Ist eine Holzwand mit F90 klassifiziert, muss sie bei Feuer auch nach 90 Minuten noch ihre Funktion erfüllen. Viele seiner Kunden haben sich neue Werkshallen aus Holz bauen lassen, nachdem ihnen zuvor ein Stahlträgerbau abgebrannt war.
Da brennt es und plötzlich macht es Krach und die ganze Halle ist zusammengebrochen. Und wenn man sich dann auch Bilder hinterher anschaut, wie die Träger wirklich verwundet sind und verbogen sind, dann kann man sich vorstellen, was da für eine Kraft dahinter steckt und wie gefährlich das auch ist. Und das hat man im Holz, wie gesagt, nicht.
Und noch etwas spreche für den Baustoff Holz. Die günstige Klimabilanz.
Holz speichert CO2 und es ist der einzigste Baustoff, bei dem ich quasi CO2-neutral bzw. sogar mit einer positiven CO2-Bilanz eigentlich bauen kann. Also im Vergleich zu Stahl und Beton.
Holz statt Beton, das ist in Deutschland die Ausnahme, insbesondere im Wirtschaftsbau. Gerade einmal jedes 10. neue Büro- oder Fabrikgebäude wurde 2020 aus Holz gebaut, hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Am größten ist der Anteil bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, wie Ställen oder Scheunen. Immerhin jeder dritte Neubau ist dort aus Holz. Doch Stahlbeton und Ziegel dominieren auch hier.
Bei uns ist Holz immer noch so mit seinem Nimbus von, das ist nicht dauerhaft, das hält nicht lange. Und das muss man auf jeden Fall immer anstreichen mit irgendwelchen giftigen Stoffen. Und das stimmt natürlich nicht.
Annette Hillebrand ist Architekturprofessorin an der Bergischen Universität Wuppertal. Der Baustoff Holz, so sagt sie, habe in Deutschland ein Imageproblem. Zusammen mit anderen Expertinnen und Experten hat sie die Initiative Bauhaus der Erde ins Leben gerufen, die weltweit Stahlbeton durch organische Baustoffe wie Holz ersetzen will. Denn 40% der weltweiten Kohlendioxidemissionen kämen aus dem Bausektor.
In erster Linie liegt es natürlich am Gebäudebetrieb, also an ineffizienten Heizungen und schlecht gedämmten Häusern weltweit. Aber in Deutschland sind wir schon relativ weit vorne, was das betrifft. Und hier geht es eigentlich mehr um die graue Energie, also das, was gebunden wird durch die Herstellung der Baumaterialien und was darüber in die Häuser hineinfließt. Bei gut gedämmten Häusern macht die graue Energie teilweise schon bis zu 40% des Gesamtpakets aus an Energieverschwendung.
Hillebrand fordert deshalb ein Umdenken. Weg vom einseitigen Blick, der nur die Herstellungsphase der Gebäude und den Energieverbrauch berücksichtigt, hin zu einer Betrachtung der gesamten Ökobilanz, der auch die Produktion der Baustoffe berücksichtigt. Und da seien nachwachsende Baustoffe klar im Vorteil. Die CO2-Emissionen sind geringer, weniger Müll falle an und die Gebäude können beim Abriss in Teilen recycelt werden. Gerade wenn Holz zum Einsatz komme.
Alles, was grünt, ist gut, denn es ist ja da so, dass wir quasi eine CO2-Senke bekommen. Was bedeutet Senke in dem Fall? Dass diese Bäume eben nicht nur Sauerstoff produzieren, den wir atmen können, sondern sie lagern das CO2 in ihrer Struktur ein. Und damit entziehen sie es quasi der Atmosphäre. Das heißt, wir haben einen doppelten Nutzen.
Hillebrand nennt das konsistentes Bauen. Die ökologische Verträglichkeit der Produktionsprozesse wird mit den natürlichen Stoffkreisläufen vereint. Ein Ansatz, der in Deutschland in den Kinderschuhen steckt. Im Holzbaubetrieb von Jörg Schafitzel ist das Prinzip des konsistenten Bauens bereits sichtbar. Das Brettschichtholz ist ein vielseitiger Ausgangsstoff. Er lässt sich biegen und in Form bringen. In der Firma entstehen gerade Bauteile für eine Fußgängerbrücke. Mehrere Hölzer werden in einer riesigen Vorrichtung aus Metallblöcken gebogen, verleimt und dann zusammengepresst. Zuerst in der Länge, in einem zweiten Schritt auch seitlich. Schließlich entsteht ein massiver, geschwungener und gebogener Holzblock. Die einzelnen Bauteile für die Brücke verjüngen sich auf der Unterseite.
Holz darf nicht feucht werden, man muss es nur dementsprechend konstruieren. Ich sage, das ist gerade das Thema des konstruktiven Holzschutzes. Wo kann denn Wasser eindringen? Welche offene Stelle habe ich? Das waren die hauptsächlichen Fehler, weshalb auch Brücke, die dann halt nach 15, 20 Jahren irgendwo verfault waren.
Betonplatten auf der Brückenoberseite schützen den Holzträger zusätzlich und dienen gleichzeitig als Lauffläche oder Fahrbahn. Entscheidend ist es, die verschiedenen Werkstoffe geschickt zu kombinieren.
Man konstruiert es so, dass kein Wasser an den eigentlichen Holzträger rankommt.
Auch an Gebäuden muss der Sockelbereich vor Nässe geschützt werden, damit das Holz nicht verfault.
Sie sehen, überall ist der Sockel Minimum 30 cm ist das Holz vom Erdreich weg. Und dann kann keine Feuchtigkeit angezogen werden, es kann abtropfen.
Architekt Manfred Fetscher befindet sich in Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Er blickt auf die graubraune Holzfassade eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses.
Es muss hinterlüftet sein und zwar ausreichend tief. Die Luft muss oben wieder raus können, dass es einfach zirkuliert. Und dann ist eigentlich so ein Brett ewig haltbar.
Der Holzaufbau des Wohnblocks ruht auf massiven Betonsockeln, in denen auch die PKW-Stellplätze integriert sind. Die Wände und Decken kommen vorgefertigt per LKW aus dem Werk und werden Stock für Stock aufgestellt. Zum Schluss wird die Dämmschicht und die Holzschalung an der Außenseite montiert. Innerhalb weniger Tage steht ein solches Holzhaus.
Wir sind als Erste hier eingezogen, letztes Jahr im November.
Juliane Schenk fiel die Baustelle des ersten Wohnblocks sofort ins Auge. Die Lehrerin wohnte mit ihren beiden Töchtern zwei Straßen weiter.
Ich fand einfach diese Holzbauweise und das Konzept dahinter toll und dass man das auch mit unterstützen kann. Und als wir dann mal die Wohnung von innen anschauen durften, hat es einfach überzeugt. Es ist hell, es ist freundlich, das Holz wirkt irgendwie warm auch, finde ich. Die ganze Nachbarschaft ist wirklich sehr, sehr nett, alles vernünftige Leute. Da können wir uns wirklich nicht beklagen.
Insgesamt sind 44 Mietwohnungen in 4 Wohnblocks entstanden. Der erste 2015 als Pilotprojekt. Die 3 weiteren Gebäude folgten nach und nach. Die Wohnung von Juliane Schenk hat einen großen Aufenthaltsbereich mit offener Küche. Der Flur ist kurz. Charakteristisch sind die Deckenplatten mit feinen Lamellen aus Weißtannenholz. Das Holz stammt aus dem eigenen Wald von Albstadt.
Also mir gefällt die Weißtanne halt, weil sie so eine schlichte Struktur hat, dass sie so gleichmäßig ist und dass sie nicht so stark nachdunkelt. Es gibt auch Untersuchungen von der Uni Graz, die haben zunächst mit der Zirbel versucht.
In dieser Studie von 2008 wurden 4 Schulklassen in einer Hauptschule beobachtet. 2 Klassen hatten Unterricht in Räumen aus massiver Zirbel, die anderen in Räumen mit Laminatböden sowie Wänden und Decken aus Gipskarton. Die Kinder wurden regelmäßig psychophysiologisch untersucht, also danach, wie die Psyche die Körperorgane beeinflusst. Das Ergebnis? Die Herzen der Kinder in den Massivholzräumen schlug langsamer als die der Vergleichsgruppe. Zudem war ihr Nervensystem, das für die Ruhe- und Erholungsphasen sorgt, aktiver.
Und dann haben sie es auch mit der Tanne gemacht. Und mit der Tanne haben sie die gleichen Ergebnisse bekommen. Fast identisch.
Ob sich die Ergebnisse aus der Schule auf Wohnhäuser vollständig übertragen lassen, ist nicht wissenschaftlich untersucht. Mieterin Juliane Schenk jedenfalls hat den Umzug in ein Holzhaus nicht bereut.
Also ich bemerke das auch, dass wenn ich von der Schule komme, hektisches Umfeld und so weiter, dass es einfach dann schön ist, hier reinzukommen und dann das ist einfach eine Ruhe und so eine Natürlichkeit um einen herum. Und wenn man auch mal nicht einen großen Waldspaziergang oder Wanderung schafft, dann fühlt man sich trotzdem einfach umgeben von natürlichem Material und ja, Holz einfach, Waldatmosphäre so ein bisschen. Also es ist schon schön.
Und es sei nachhaltig, sagt Architekt Manfred Fetscher. Die 4 Wohnblöcke in Albstadt haben knapp 11 Millionen Euro gekostet.
Aber oft spielen eben meines Erachtens die Herstellungskosten die zu große Rolle, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, sondern die Lebenszykluskosten, die sind es, die Unterhaltskosten und wie lange so ein Gebäude hält und was es dann auch zum Abbruch, was es zum Abbrechen kostet, wenn es jemals abgebrochen werden muss. Also ich denke, so ein Haus wie jetzt hier, so wird man auch in 50 oder in 70 oder in 100 Jahren noch hier drin noch wohnen können.
Nachhaltiges und konsistentes Bauen im Großen. Das ist der Anspruch ganzer Stadtquartiere, wie dem Prinz-Eugen-Park in München. Die Vergabe der Grundstücke an Bauträger und Genossenschaften war an soziale und ökologische Kriterien geknüpft. So sollen die Bewohner sozial durchmischt und der Wohnraum bezahlbar sein. Zudem soll eine vernetzte Nachbarschaft ein reges Quartierleben garantieren. Insgesamt 1.800 Wohnungen wird es am Ende geben, gebaut nach unterschiedlichen Konzepten.
Da ist sicher eine der möglichen Antworten natürlich der Baustoff Holz. Es ist nicht die einzige. So viel Holz haben wir auf der Welt gar nicht, um die ganzen Städte ausschließlich aus Holz in Zukunft zu bauen.
Johannes Kaufmann ist Baumeister und an einem Projekt im Prinz-Eugen-Park beteiligt. Sein Architekturbüro in Dornbirn hat sich auf Holzbau spezialisiert. Gerade befindet er sich im familieneigenen Zimmereibetrieb im Bregenzer Wald.
Wir müssen auch mit dem Holz aufpassen, dass wir nicht mehr verbrauchen wie notwendig. Man muss wieder auf ressourcensparende Konstruktionen wieder weiterentwickeln, wieder neu erfinden. Und dann ist das eine der möglichen Antworten, wie man so ganze Stadtquartiere zu bauen, ohne viel Lärm, ohne viel. Also wir brauchen auch Transporte beim Holzbau, aber die sind ein bisschen anders wie andere Transporte wahrscheinlich.
Mit dem LKW werden komplett ausgestattete Holzkisten, sogenannte Raummodule, zur Baustelle gefahren. Dieser Holzmodulbau ist mittlerweile das Kerngeschäft des Zimmereibetriebs. Große Holzrahmenelemente sind aufeinander gestapelt. Handwerker setzen sie Stück für Stück zu einer Kiste zusammen.
Hier am Anfang der Produktionsstraße werden die einzelnen Module, also die Rohbauteile, Wandelemente, Deckenelemente und so weiter, werden zu einem Raummodul zusammengebaut, also quasi zusammengeschraubt.
Matthias Kaufmann hat den Fertigungsablauf entwickelt. Bereits zusammengesetzte Module reihen sich nacheinander auf fahrbaren Untersätzen, die auf Schienen stehen.
Wenn das Modul fertig zusammengebaut ist, dann schieben die Mitarbeiter das dann weiter zum Elektriker beispielsweise. Und der Elektriker macht die ganzen Rohinstallationen, dann schiebt er das wieder weiter zum Installateur. Der Installateur macht dann seine Rohinstallation.
An einem Tag werden 3 Module fertiggestellt. Ob Maler, Fliesenleger oder Installateur. Seit 2017 arbeiten unterschiedliche Gewerke in der neuen Werkshalle zusammen. Die Handwerker haben einen Anfahrtsweg von weniger als 10 Minuten. Kommt die Produktion in Verzug, können weitere Mitarbeiter von den Partnerfirmen in die Halle geschickt werden.
Speziell im Bregenzer Wald, da gibt es eigentlich keine Riesenkonzerne, die Projekte mit Hunderten von Wohnungen alleine realisieren können. Da sind viele Klein- und Mittelbetriebe, genauso wie wir. Wir sind auch ein klein- bzw. ein mittlerer Betrieb mit 35 Mitarbeitern, die so ein Projekt im Alleingang gar nicht stemmen könnte.
Das vernetzte Zusammenarbeiten aller Gewerke hat sich im Bregenzer Wald bewährt. Als Strategie der Handwerksbetriebe, auch nach dem EU-Beitritt Österreichs im Binnenmarkt bestehen zu können.
Da ist viel Wissen im ganzen Umfeld und wir sind nur deswegen, glaube ich, so stark, weil die Kette kein schwaches Glied hat.
Erst das Zusammenspiel von traditionellem Fachwissen und digitaler Planung ermöglicht einen effizienten Holzmodulbau. Denn anders als beim klassischen Bau muss von Anfang an vieles festgelegt werden. Jede Steckdose, jede Rohrleitung, jedes Möbelstück hat einen vorgegebenen Platz. Ein virtuelles Abbild des fertigen Hauses entsteht im Computer.
Wenn wir hier Module anfangen zu produzieren, sind die zu 100% klar. Da ist 8 Wochen vorher Design Freeze, nennen wir das. Bis dahin darf der Bauherr mitreden, bis dahin darf der Architekt mitreden, der Innenraumgestalter, wer auch immer daran arbeitet. Aber dann ist Schluss, dann wird nur noch CAD-mäßig und computermäßig alles vorbereitet, bevor dann die endgültige Montage beginnt.
Der Weg dorthin war ein Lernprozess. In den 1970er Jahren begannen junge Vorarlberger, nach Alternativen zum konventionellen Bauen zu suchen.
Das war nicht so, dass da mein Onkel jetzt irgendwie gedacht hat, jetzt geht das so, sondern es war eine Gruppe von jungen Akademikern, das war auch teilweise auch Autodidakten, die haben einfach so ein bisschen gegen das normale Betonbauen in der Nachkriegszeit eigentlich ein bisschen aufgestanden sind und andere Werte hineingebracht haben, den Holzbau, das sparsame Bauen.
Die ersten Holzbauten entstanden in Eigenbau. Lehrer mit ökologischer Einstellung betätigten sich als Bauherren. Nach und nach lernten die Pioniere das traditionelle Wissen des Holzbaus und perfektionierten es für Spezialanwendungen, wie etwa den Holzmodulbau.
Man muss einfach klar sagen, der Modulbau lebt schon von der Wiederholung, mehr oder weniger. Also das heißt, je höher die Wiederholung ist, umso sinnvoller ist der Modulbau. Mit dem Modulbau kann man nicht die ganze Welt bauen.
Dafür sind in kurzer Zeit Großprojekte realisierbar. Altenheime etwa oder ein Hotel. Daran arbeitet Kaufmanns Zimmereibetrieb gerade. Die Module sind für ein Hotel in Bludenz, einer Kleinstadt im österreichischen Vorarlberg.
Der Treppenturm sorgt sozusagen für die Aussteifung des Gebäudes.
Johannes Rammelsberger ist Bauleiter des Hotelprojekts.
Also man kann sich das vorstellen wie eine Kiste. Eine Kiste braucht 4 Seiten und einen Deckel, damit sie stabil ist. Und sobald ein Element fehlt, ist die Kiste instabil. Und deshalb wird eigentlich das ganze Holzbaugebäude an diesen Treppenturm angehängt, der eben diese Kiste darstellt.
Die Module werden auf dem Betongerippe aufeinander gestellt und miteinander verbunden und damit ausgesteift. Zusätzlich werden sie schallentkoppelt.
Der Anschluss an den Massivbau erfolgt über Schweißteile, also über Stahlbau. Ja.
Der junge Bauleiter kommt aus einer Schwarzwälder Zimmererfamilie und ist im Bregenzer Wald hängen geblieben. Dort hat es ihm vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit angetan.
Dass auch ein bisschen Qualitätsbewusstsein für Baukultur da ist, vor allem in Vorarlberg. Also eben sehr großer Wert auf die Baukultur gelegt wird, gerade auch die öffentlichen Bauten. Wenn ich mir das anschaue, wie die Schulen hier aussehen, mit was für einer architektonischen Qualität die gebaut werden, wie viel Geld da auch in die Hand genommen wird, das ist, denke ich, was sich die öffentliche Hand auf jeden Fall in unserer Region abschauen könnte oder in Baden-Württemberg.
Nachhaltig und ökologisch wohnen, das war auch der Wunsch von Michael Fetscher. Der Musikproduzent ist der Sohn des Architekten, der in Baden-Württemberg die vielen Holzbauten entworfen hat.
Das Holz kommt aus dem Schwarzwald, also aus der Nachbarschaft von hier aus gesehen. Es wird dort verarbeitet und die ganzen Akustikelemente, die man jetzt hier dann auch überall sieht und dann eben hört. Und so ist es eigentlich auch aus ökologischer Sicht, ist es halt einfach ein tolles Gefühl, dass man weiß, man hat Räume geschaffen auf diese doch eher umweltschonende Art und Weise.
Eben ganz nach dem Credo seines Vaters. Ein Gebäude müsse gut konstruiert sein, gut funktionieren und eine Anmutung haben.
Diese drei Säulen, die müssen wir auf ein hohes Level bringen. Aber es darf keine dieser drei Säulen die dominante sein. Diese Gebäude werden nicht nachhaltig sein. Irgendwann werden die Mängel entdeckt und dann verschwinden die Buden wieder. Dann sind sie dem Abriss geweiht.
Auch ein Holzhaus bleibt davon nicht verschont. Diese bittere Erfahrung mussten Michael Fetscher und seine Lebensgefährtin Claudia Scherzinger selbst machen.
Wir wollten einziehen in dieses alte Haus, weil es war auch schon wunderschöner Holzständer, wunderschönes Holzhaus.
Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Im oberen Teil des Hauses wurden giftige Holzschutzmittel verwendet. Die Sanierung wäre für das Paar unbezahlbar geworden.
Und dann blieb eigentlich nur logischerweise der Neubau übrig. Und der kam uns natürlich sehr zugute, weil dann konnten wir auch die Räumlichkeiten für unsere Bedürfnisse noch etwas schöner gestalten, insbesondere was die Akustik anbelangt.
Der Betonsockel blieb. Darin befinden sich nun die Studioräume. Innerhalb von 3 Jahren wurde das Holzhaus wieder hochgezogen. Im Innern ist heute alles mit Weißtannen-Holzlamellen ausgestattet. Der hohe Aufenthaltsraum bietet Platz für eine Küche und eine Empore. Auch ein schwarzer Flügel steht darin, denn es finden Konzerte mit Publikum statt.
Die Kombination war es dann letztendlich, dass man gesagt hat, man hat den richtigen Platz gefunden, um Wohnen und Arbeiten kombinieren zu können.
In Fetschers Haus scheint sich einiges zu vereinen. Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne. Der Holzbau profitiert von der Digitaltechnik. Musikproduzent Fetscher setzt für seine Produktionen allerdings auf analoge Aufnahmetechnik. Komponist Martin Meixner arbeitet seit Jahren mit Fetscher zusammen. Und für ihn ist das Holzhaus mehr als ein Gebäude. Es ist eine Inspiration.
Ich habe mich ehrlich gesagt sofort in dieses Haus und auch natürlich auch in die Seelen, die hier das Haus besitzen, verliebt, ne, und ist einer meiner Lieblingsorte. Und die Musik hier aufzunehmen ist sensationell, weil natürlich auch die nötige Ruhe da ist. Und Holz arbeitet, also es ist ja alles immer irgendwie so ein bisschen in Bewegung. Die Welt dreht sich ja auch immer weiter und das ist schön, davon lasse ich mich gern treiben. Ja.
Renaissance eines Baustoffs. Mit Holz kommt wieder Seele ins Heim. Ein Feature von Sebastian M. Krämer. Sprecherin Julia Brabant. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Ton Martin Eichberg. Redaktion Martin Meyer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.